Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Das mache ich hauptberuflich bei Hello Agile und in diesem Podcast. Denn New Work ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint, und in diesem Format tauchen wir gemeinsam in alle Facetten von New Work ein. Und das war es auch schon, mehr oder weniger, was ich vorbereitet habe. Natürlich habe ich einen Gast dabei und habe mir ein bisschen was aufgeschrieben über Jule Jankowski, die hier gleich mit mir redet und mir gegenüber sitzt. Jule braucht man kaum vorstellen. Man kennt sie aus ihrem Good Work Podcast und von den Bühnen sämtlicher Events rund um Arbeit im weiteren Sinne. Da spricht sie nämlich über alle Facetten von guter, sinnstiftender Arbeit. Zum Beispiel letzte Woche beim OKR Open hier über das Thema mentaler Taylorismus. Das Video dazu gibt's auf YouTube. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Und natürlich war sie auch schon öfter hier im Podcast. Wir sitzen ja eigentlich nebeneinander, nämlich in Wiesbaden. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wie gerade eben schon kurz erwähnt, das ist eine relativ spontane Aufnahme, deswegen ist nicht allzu viel vorbereitet. Ich habe eine Check-in-Frage vorbereitet, die ich ziemlich lustig finde. Und dann gucken wir, was sonst noch bei rumkommt. Herzlich willkommen, liebe Jule.
Hallo, lieber David. Ich bin gespannt, ein bisschen aufgeregt wegen der Check-in-Frage. Also wenn Menschen schon sagen, ich habe mal was Lustiges vorbereitet.
Tada! Und dann habe ich hier so eine Blume am Revers und da kommt gleich so Wasser raus.
Ja, ja, genau.
Nee, also pass auf, Check-in-Frage, liebe Jule. Denn wir haben ja jeden Montag bei uns, bei Hello Agile, haben wir eine Check-in-Frage und da kommen die lustigsten Check-in-Fragen auch raus. Manche funktionieren besser, manche schlechter. Und diese hier ist nicht nur lustig, sondern die hat auch irgendwie gut funktioniert. Mhm. Also mal sehen. Und die könnt ihr ja auch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal bei euch im Team ausprobieren. Mal gucken, was da so rauskommt. Also, liebe Jule, wenn du ständig ein Tier auf dem Kopf herumtragen müsstest, welches wäre dir dann am liebsten und warum?
Ein Tier auf meinem Kopf?
Ja.
Also vielleicht so ein kleines Schweinchen. Ja. So ein kleines Babyschweinchen. Also ich gebe zu, ich finde die schon extrem niedlich. Und ich finde Schweine auch tolle Tiere. Weil Schweine wahnsinnig anpassungsfähig sind. Mhm. Also sind super schlau. Also wir brüsten uns ja gerne mal so. Ich bin Hundebesitzerin und ich finde, unser Hund ist auch sehr schlau. Okay, manchmal auch nicht. Das ist ja ein Witz gegen ein Schwein. Also ich weiß nicht, kennst du die Folge von Michel aus Lönneberger, wo er das Schweinchen geschenkt bekommt und das dressiert und was das alles kann? Also das stellt wirklich jeden Hund.
Ist das so? Ja, also ich wusste, dass Schweine schlau sind, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie schlauer als Hunde sind, dass man die auch so dressieren kann.
Komplett. Und ich fände, das wäre eine ziemliche Attraktion, so ein kleines, süßes Schweinchen.
Okay, und das ist das warum, weil ich hätte jetzt von den Stärken, die du genannt hättest, jetzt nicht unbedingt Kopftragen übertragen.
Genau, ich finde, die Schweine sind klug, die sind witzig und anpassungsfähig, nur mit Stress. Da haben sie es nicht so. Ja, also Schweine sind ja sehr stressanfällig und ich finde so gesehen, ja, ich mochte auch früher Miss Piggy gern, darüber darfst du dir jetzt Gedanken machen, was das mit mir zu tun hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber gut, ich finde, das würde mir ganz gut stehen, so ein kleines Mini-Schweinchen.
Ja. Aber das müsste dann wirklich ja klein sein, ich kann mir vorstellen, wir teilen ja heute zumindest einen Schmerz, nämlich den Rückenschmerz, haben wir schon festgestellt. Und ich denke, wenn man so ein Schwein, das hat ja bestimmt so ein kleines Schwein, so 3-4 Kilo hat das ja schon.
Wird schon anstrengend.
Ne? Auf die Zeit, glaube ich. Also
meinst du, sollte ich lieber auf den Floh umschwenken? Aber der juckt mich die ganze Zeit.
Der juckt mich die ganze Zeit. Und dann kann man, also ich finde, wenn man sowas schon hat, so ein Tier, was man ständig auf dem Kopf trägt, dann sollte man das ja auch präsentieren können.
Ja, ja, vorzeigbar sein. Deswegen, das war so meine erste Assoziation. Ja. Wir hatten einen Wellensittich, der war auch sehr, sehr hübsch und der hatte die Angewohnheit, immer auf dem Kopf zu sitzen.
Ach ja.
Ja. Also speziell bei meinem Bruder, also der war, wir hatten auch manchmal so die Vermutung, vielleicht kann er gar nicht so richtig gut fliegen. Also der war eigentlich mehr zu Fuß unterwegs oder sonst auf irgendwelchen Köpfen rum.
Okay, okay. Ja. Also ich hätte gerne, ich hatte diese Frage auch, ich habe da so kurz überlegt und dachte, das Erstbeste, was mir irgendwie eingefallen ist, ist so ein Eichhörnchen, weil es wärmen kann und es ist schön flauschig. Also ich hatte ein Eichhörnchen jetzt noch nie in der Hand, aber wenn die hier so rumlaufen und das sieht man im Herbst öfters, dann denke ich mir immer, oh Gott, ich will die streicheln, die sind so süß.
Die sind, und jetzt kommt was was dein Bild total crasht. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einer Ratte und einem Eichhörnchen?
Nicht so viel?
Der PR-Manager.
Oh, okay.
Ja, das sind schon auch
Ähnliche Tiere.
Ja, also im Sinne von so Überträger von irgendwas. Ah, sie sehen halt verdammt niedlich aus.
Ja, genau. Also ich würde dann ein dressiertes Zuchteichhörnchen nehmen.
Was? So ein Streifenhörnchen, oder? Das wäre doch auch schick.
Vielleicht Streifenhörnchen, ja.
Die sind schick. Die sind auch noch ein bisschen kleiner. Die sind ein bisschen leichter, wegen Rücken und so.
Also ihr merkt schon, ich will hier ein bisschen Zeit schinden, weil ich nicht so viel vorbereitet habe. Nein, Quatsch. Also es wird auf jeden Fall eine Folge, wo wir mehr uns unterhalten, als dass irgendjemand interviewt wird. Also, liebe Jule, lass uns so ein bisschen gegen Ende des Jahres, ich weiß noch nicht mal, wann die Folge rauskommt, lass mich kurz gucken, am 15. Dezember, also wenn ihr das jetzt hört. So, wir laufen schwer Richtung Weihnachten raus und wir können ja mal das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm. Und wenn ich dich jetzt mal du beschäftigst dich ja sehr viel mit der Arbeitswelt, das ist dein Beruf. Du bist nicht so viel unterwegs, managst irgendwas, sondern du bist wirklich, du liest, du sprichst super viel mit Leuten, arbeitest dich in Themen ein. Das merkt man, das hört man, ne, wenn du mit den Leuten sprichst und investierst viel Zeit einfach um Dinge zu verstehen. So, und wenn ich jetzt mal dich wie folgt anspreche, Frau Dr. Julie Jankowski, Doktorin der Arbeitswelt, die Arbeitswelt krankt, lassen Sie uns diese doch mal untersuchen und ein paar Symptome herausfinden, wie es gerade so um unsere Arbeitswelt steht, vielleicht sogar eine Diagnose erstellen in diesem Podcast. Was beobachtest du? Was sind gerade Dinge, die irgendwie kranken? Mhm. Wo es schwierig ist.
Ich mag den Vergleich mit quasi mit dem Körperlichen, denn unser Körper ist ja ein Wunderwerk an Resilienz, an Widerstandsfähigkeit, also was wir alles an Zumutungen, die wir unserem Körper so antun, überstehen kann. Und insofern finde ich das Bild ganz gut, weil die Arbeitswelt ist es auch. Ist wahnsinnig resilient. Die Systeme sind schon ziemlich robust gebaut, nicht jedes einzelne, aber in Summe, man wundert sich manchmal, wie Unternehmen oder auch ganze Systeme trotz dessen, was wir so tun und veranstalten, überstehen. Von daher passt die Metapher sehr gut. Was würde ich sehen? Also ich würde natürlich erstmal so ein bisschen Blut abnehmen, ich würde ein Röntgenbild machen, Ultraschall und vielleicht sogar mal so ein bisschen EEG. Und im Moment habe ich so ein Phänomen oder wie soll man sagen, ja, so ein Symptomkomplex, den ich so ein bisschen vor mir hertrage. Und das ist das Triple A, also das Dreifach A. Ich finde, wir sind im Moment ganz schön abgelenkt, aktionistisch und alarmiert. Also aktionistisch, das hat auch was mit dem zu tun, was ich ja auch hier bei OKR Open besprochen habe, nämlich dieses Thema, dass wir auf der strategischen Seite, glaube ich, im Moment ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da kannst du ja auch selbst ein bisschen was zu erzählen mit euren Vorhaben und mit euren Bemühungen rund um OKR. Also ich finde, es ist sehr viel Taktik, Aktionismus zu beobachten, weniger wirklich strategische Weitwürfe. Mhm. Das mal so ganz high level. Dann sehe ich vielleicht noch ein viertes A, nämlich so eine Abschottungstendenz, ja, dass wir uns einerseits sehr ablenken lassen durch den ganzen Buzz, den ganzen Neues, was draußen ist, und wir schotten uns ab. Also ich wurde mal in einem anderen Podcast beim Florian gefragt, Schneider, was wäre so ein Symbol unserer Arbeitswelt? Und dann musste ich auch einen Moment so wie mit dem, mit dem Tier nachdenken. Ja. Ich liebe ja diese Metaphern, und das Symbol, was mir einfiel, war der Kopfhörer. Ich finde, der Kopfhörer steht wahnsinnig für unsere aktuelle Arbeitswelt. Können wir gleich noch drauf eingehen. Naja, und alarmistisch, ich glaube, das muss man auch nicht weiter erklären. Also die Anzahl an schlechten Nachrichten übertrifft bei weitem die Anzahl der guten Nachrichten. Mhm. Und dieses Narrativ, diese Erzählung, das macht was mit den Menschen.
Ja? Also tatsächlich laufe ich seit Monaten herum mit der These oder mit der Beobachtung, dass unsere Kunden und Kundinnen jetzt dieses Jahr, würde ich fast sagen, abwartend waren.
Mhm. Ne, da ist auch das, ja.
Auch ein Wort
ein
mit A.
Na also, ne? Dann sind wir schon beim Fünffach A.
Und weil jetzt gerade irgendwie KI ist das große Ding. So, alle wissen, das wird alles ändern. Und das ändert auch alles. Und alle warten aber noch ab, weil irgendwie ist es noch nicht so richtig, also klar, man kann jetzt irgendwie mit ChatGPT und den ganzen LLMs kann man natürlich viel machen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich ein Use Case, was eine Welt transformiert oder was alles die Gesetze neu schreibt. So, ne? Alle wissen, dass da richtig viel geht, aber alle warten ab, naja, was machen denn die anderen? Wann fangen die denn wirklich richtig an? Mhm. So, ne, natürlich gibt es da Vorreiter, die das irgendwie sehr in ihre Prozesse integrieren und da sehr weit sind. Und auch Branchen, die natürlich logischerweise irgendwie damit starten. So E-Commerce zum Beispiel, natürlich, wenn du halt viel mit irgendwie ja, Datenbanken und Lagerbeständen und hin und her arbeitest, da gibt es natürlich super viel Automatisierungspotenzial, was auch mit KI irgendwie funktioniert, aber ja, alle anderen warten ab und ich habe viele irgendwie Leute aus dem Businessumfeld, die sagen, naja, ich habe Bock da drauf, aber irgendwie geht da nichts. Also da wird vielleicht mal irgendwie Microsoft KI-Assistent da irgendwie reingelassen, gibt es 3 Schulungen und dann let's go, aber also so richtig geht es da noch nicht rund.
Ganz spannend, ich habe in meinem Buch 21 geschrieben, abwarten ist keine Strategie, allenfalls eine Taktik. Ja, da sind wir wieder beim Strategielosen und das sehe ich im Moment tatsächlich. Also entweder wir driften ab ins Abwartende oder ins Aktionistische, beides keine wirkliche Strategie. Und KI ist natürlich ein ganz klares Symptom dafür, wie wir damit umgehen. Also, und ich glaube, wir können uns das Abwarten einfach nicht leisten. Ich hatte gestern die schöne Gelegenheit, unseren neuen Digitalminister Carsten Wildberger mein Live zu erleben. Und der hat dann auch genau darüber berichtet. Und auch schon mal ganz spannend, wenn jemand, der ja sehr, sehr prominent in der Industrie unterwegs war, als E.ON-Vorstand, jetzt in der Politik, ich sag mal so, der hat auch mal den Finger an der Unterlippe so, ach so, läuft das hier gehabt. Ja, und der sagte auch ganz klar, wir haben überhaupt keine Chance noch auf irgendwas zu warten. Ja. Also wir müssen deregulieren, wir müssen große, große Summen investieren, wir müssen große Berge bewegen. Ja. Also abwarten ist für niemanden eine Strategie.
Und das ist es halt. Also der eine wartet auf den anderen, auf den nächsten, auf den übernächsten.
Oder auf wen eigentlich?
So, und ich glaube, dass das so ein Kreislauf ist. Ein Kreislauf des Schreckens, weil man da nicht mehr rauskommt. Ich bin gerade mit einem Kunden an einer Strategie, nämlich an einem Framework, das habe ich auch übrigens bei dem OKR Open vorgestellt, Vivid Vision. Das ist im Grunde eine Alternative zur klassischen Vision, wo aber auch strategische Maßnahmen mit abgebildet werden. So. Und das führen wir ein in der Verwaltung, in einem Digitalabschnitt einer Verwaltung von einer größeren Stadt. Und im Kickoff und im Vorgespräch war eine gewisse Verzweiflung zu hören. Der Auftraggeber sagt, naja, also in den nächsten Jahren verlieren wir 20-30% unserer Mitarbeitenden. Ich habe hier 150 Projekte, Digitalisierungsprojekte, die alle schon hätten fertig sein müssen. Wir laufen nur noch hinterher und löschen Brände. Und wir sind Weltmeister darin, bei dem Formular, was 3-mal im Jahr geklickt wird, am allerletzten Haken noch 5-mal den Datenschutzbeauftragten drüber schauen zu lassen. Aber wirklich jetzt mal Gas zu geben, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass sich die Leute da einfach im Weg stehen. Zu viele Köche verderben den Brei. Und dieses zu viele Köche hatten wir schon vor ein paar Jahrzehnten. Also ich glaube, dass gerade Verwaltung, Politik da wirklich maßgeblich für verantwortlich ist, dass es jetzt vorangeht. Aber wie soll es das tun? Also der Schmerz ist noch nicht groß genug.
Ich glaube, der Schmerz ist schon angekommen. Also wenn ich das mal gerade so, weil das noch so frisch in meinem Kopf ist, der Eindruck von gestern von Carsten Wildberger nochmal übersetze. Und er sagte, dass sie jetzt wirklich schon an Frame-Lösungen sind, die sie auch in die Cloud stellen wollen, wo quasi für die Nachnutzung, also sprich für die Anwendung in anderen Anwendungsfeldern, auch vereinfachte Genehmigungsverfahren abgebildet werden. Das wäre ja schon mal ein Riesenpunkt, weil kam dann auch eine Frage, diese ganzen Regularien, die haben ja für sich genommen alle mal sicherlich eine kluge Frage am Anfang beantwortet oder sind hier mal aus irgendeiner Annahme entstanden. Ja. Also kannst du ja jetzt auch nicht hingehen und sagen, okay, jede dritte fliegt raus. Ja? Also muss man sich ja schon überlegen. Das heißt, was man jetzt offensichtlich versucht, ist Frameworks zu schaffen, Lösungen zu schaffen, die dann auch cloudbasiert funktionieren, die dann auch für andere Anwendungsfelder gelten. Das wäre ja smart. Nur da muss halt auch der Speed rein und dann fiel auch ganz schnell das Wort, das hat auch was mit Kultur zu tun. Da wurde ich natürlich wieder hellhörig und dachte, naja, also das Umdenken muss natürlich in den Verwaltungseinheiten, in der Politik passieren, aber ehrlicherweise auch in den Unternehmen. Wir sind Weltmeister darin, europäische Ordnung nicht nur zu erfüllen, sondern überzuerfüllen. Also ich meine, wir haben eine DSGVO, eine europäische Ordnung, die wird nirgendwo so streng ausgelegt wie in Deutschland. Da sind wir schon verdammt gut. Wir sind sehr schnell darin, auch Regeln zu schaffen. Was wir nicht so gut machen, ist dann auch die Einhaltung irgendwie konsequent nachzuverfolgen. Also, und was nutzt eine Regel, wenn ich sie nicht nachverfolge? Ja. Und wenn ich das nicht irgendwie sanktioniere oder mit Konsequenzen irgendwie belege, dann lernen Menschen, und das sehen wir auch sehr schön, an ganz anderen Stellen, es gibt eine Regel, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, die zu unterwandern. Und das ist eine hervorragende Einladung für unsere Kreativität.
Ja.
Also.
Apropos Kreativität, und jetzt mache ich mal so einen Themenswitch hin zu KI, was ja auch irgendwie, wir hatten es schon gesprochen, wie arbeitest du persönlich mit der KI, mit LLMs und wie integrierst du das eigentlich in deinen Arbeitsalltag?
Also bei mir ist es tatsächlich auch mein intensivster Kollege. Ich arbeite sehr viel auch mit meinem Chatty. Bei mir ist übrigens witzigerweise, mein Chatty ist männlich. Ist dein Chatty männlich oder weiblich?
Auch männlich.
Ja. Und ja, wäre jetzt eigentlich naheliegend, bei mir das anders zu sehen. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung.
Naja, arbeitest du lieber mit Männern oder mit Frauen zusammen?
Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich glaube, mein Natural Move ist Männer.
Ja.
Ja, weil ich einfach als kleinste Schwester von großen Brüdern es gewohnt bin. Ich arbeite sehr gern mit Frauen zusammen. Würde auch sagen, das funktioniert gut. Mit Männern fühlt sich das für mich irgendwie so, das ist normal halt. So wie es halt immer war.
Ja, ja, interessant. Also bei mir ist es auch, es war sehr lange mit Männern, weil ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr und da war alles voll mit Männern. Und ich habe da nie gelernt, irgendwie
das weibliche Phänomen.
mit Frauen zusammenzuarbeiten. So, pass auf. Und dann kam ich danach, nach dem Studium dann in eine Digitalagentur, wurde da, bin da ziemlich ins kalte Wasser, habe mich da selber auch eingestoßen und da hatte ich eine Führungskraft, das war eine Frau, Chinesin, sehr, sehr ambitioniert. Ich konnte nur Englisch mit ihr reden und Englisch war damals und ist jetzt auch noch nicht so mein Favorite, sage ich mal, in einem Themengebiet, wo ich völlig neu war und also ich war wahrscheinlich nicht der leichteste
Du bist geschwommen.
Und die hat mich wirklich fertig gemacht, also weil sie auch, und das ist nicht nur ne, das, was wie ich das sehe, sondern sie war allgemein jetzt nicht so als die beste Führungskraft bekannt und da, und ich wusste einfach nicht, wie ich mit ihr arbeiten sollte und das hat mir irgendwie, das hat mich so geprägt, dass ich irgendwie mir so den Glaubenssatz entwickelt habe, naja, es ist einfach schwieriger mit Frauen zu arbeiten. So, jetzt mittlerweile bei Hello arbeiten, glaube ich, ich würde sagen 70% Frauen, 30% Männer. Und das ist überhaupt kein Problem mehr, weil ich glaube auch, weil das ein Hierarchieding ist, weil auch das wahrscheinlich so aus der Bundeswehrzeit so ein bisschen rübergeschwappt ist und einfach irgendwie mir persönlich sehr schwer fällt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sehr, ein sehr großes Ego haben und sich irgendwie in der Alpha-Ecke positionieren.
So. Ja, also das ist ja so ein bisschen wie diese Generationendiskussion. Am Ende wirst du mehr Unterschiede innerhalb von logischerweise Frauen finden als zwischen Männern und Frauen, die ähnlich ticken. Also, und trotzdem bleibt am Kern etwas übrig, was vielleicht schon eine andere, ne, von mir aus eine andere Energie ist oder eine andere Art, Themen zu betrachten, ohne das jetzt zu sehr zu stereotypisieren zu wollen. Und am Ende ist es wirklich so, ich glaube, dass man von den Kompetenzen her hinreichend divers aufgestellt sein kann, von dem Verständnis, was Qualität, finde ich ganz wichtig, was für ein Exzellenzverständnis hat man, was für ein Verbindlichkeitsverständnis hat man. Das sind so Dinge, die sind besser nicht so wahnsinnig divers, also im Zusammenarbeit. Zurück zu deiner Frage.
Genau, Chatty ist männlich.
Genau, Chatty. Mein Chatty ist männlich und das ist jetzt weder abgrenzend, es hat sich so ergeben. Ja? Also wofür nutze ich das? Fangen wir mal damit an, wofür ich ihn nicht nutze. Ich nutze ihn nicht dafür oder ich nutze ChatGPT nicht dafür, Fragebögen oder Fragen mir zu überlegen für den Podcast. Null. Null.
Komm. Aber um Inspiration zu bekommen
null.
Für die Fragen?
Null.
Okay.
Null. Die Fragen, die mich, also wenn ich sage null, muss ich mich jetzt wieder korrigieren, überlegen, ob es vielleicht schon mal irgendwo gab, dass ich etwas ergänzt habe, das mag sein, aber die Fragen, die ich an Menschen richte, die entstehen in meinem Kopf, nicht in irgendeinem Large Language Model.
Und könntest du dir nicht vorstellen, wenn du, sagen wir mal, alle deine Podcast-Folgen, Skripte zum Beispiel in Notebook LM hochlädst und sagst, okay, du bist jetzt agierst jetzt als mein Jule-Klon und keine Ahnung, ich habe jetzt eine harte Woche, habe jetzt irgendwie mein Kopf raucht, macht mir doch mal die Fragen fertig. Glaubst du, da könnten die Fragen rauskommen, die du brauchst?
Nein, das glaube ich nicht. Ganz einfach deshalb, weil ich mir ja selbst auch keine konkreten Fragen aufschreibe oder ganz wenige nur. Also ich habe immer einen Leitfaden für ein Gespräch. Ich habe Gesprächsankerpunkte. Manchmal stehen da auch konkrete Fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frage ankommt, ist null.
Ja,
das ist eigentlich nur so eine Art Stoffsammlung, weil ich jederzeit darauf vorbereitet bin, dass das Gespräch in eine ganz andere Richtung geht. Also ich habe zwar schon eine Storyline, die versuche ich auch irgendwo da entlang mich zu orientieren, aber der Fokus ist immer bei meinem Gesprächspartner oder bei meiner Gesprächspartnerin und deswegen bin ich auch nicht der Typ, der quasi sich explizite Fragen vorformuliert und dafür nutze ich auch nicht ChatGPT. Genauso nutze ich ChatGPT 0,0, um irgendwelche LinkedIn-Beiträge zu entwickeln. Im Vorfeld. So, jetzt kommen wir dazu, wie ich es nutze. Im Nachgang nutze ich sehr intensiv. Also ich habe natürlich zu jeder Folge ein Transkript und daraus entsteht eine ganze Menge. Unter anderem die Shownotes. Das mache ich auch mittlerweile. Am Anfang war ich da auch noch so, nein, die müssen komplett tailor-made und handmade und so weiter. Mittlerweile muss ich sagen, mein GPT, was ich mir gebaut habe, ist mittlerweile so nah dran. Warum? Warum soll ich diesen Produktivitätsschub nicht nutzen? Dafür nutze ich das schon intensiv. Ich nutze es auch mal, um mich zu sparren für Titel zum Beispiel. Also ich lege sehr viel Wert auf die Titel.
Ja, das mache ich auch tatsächlich. Ja.
Genau, also ich überlege mir einen Titel, dann sage ich, wie findest du den? Dann mach mir mal andere Vorschläge. Also so in diesem Modus nutze ich sehr intensiv, auch für Beschreibungen für Spotify und so, weil das einfach auch optimiert ist, sagen wir nochmal. Und so nutze ich es übrigens auch für LinkedIn-Beiträge. Ich schreibe den LinkedIn-Beitrag immer komplett ohne, auch null Inspiration, weil ich habe eher das Problem, dass ich mehr Themen auf der Pfanne habe, als ich immer so veröffentlicht bekomme. Kann das aber durchaus verstehen, wenn Menschen da anders vorgehen. Und dann lasse ich es aber doch noch häufiger, nicht jedes Mal, nochmal drüber laufen. So kann man das noch verkürzen, noch direkter, noch smarter ausdrücken. Dafür nutze ich es schon. Aber niemals, um mir Inspiration zu holen. Und bei den Fragen, da bin ich, aber das ist vielleicht auch sehr picky, da bin ich speziell. Und zu deinem Thema Wiki kann ich verraten, dazu bin ich auch gerade in Vorbereitung, was sozusagen der Welt zur Verfügung zu stellen. Weil ich kriege ja relativ viel Rückmeldungen zum Podcast, die sagen, sie schreiben mit. Also es wird regelrecht als, ich will nicht sagen Seminar, aber es wird genutzt und da kann man ihr helfen.
Hast du, ist in deinem Kopf die Überlegung, aus deinem Podcast mal so ein Buch zu machen? Ich meine, im Grunde hast du ja schon das irgendwie mit deinem Buch verknüpft, aber kennst du hier Tools der Titanen von, wie heißt er denn, Tim Ferriss? Das ist so ein richtig dicker Wälzer, den habe ich mir vor 100 Jahren mal gekauft. Und da verwertet er sozusagen die ganzen Podcasts.
Das liegt ja auf der Hand. Also ich sag mal, das erste Buch von mir, Zwischen Alt und Neu liegt gut, war ja im Prinzip genau das Überführen in 5 Good Work-Prinzipien. Und da wird sicherlich auch nochmal ein Update geben. Ja? Also auch so die Frage, sind es noch die 5 zum Beispiel? Und oder dieses AAA, was ich eingangs sagte, wo finde ich das, wo sehe ich? Das ist am Ende eine steile These und eine Beobachtung, die man teilen mag oder auch nicht, weil ich habe keine Taschenempirie dabei, also eine Taschenempirie schon, aber ich habe keine 2000 Menschen oder Mitarbeitende, Führungskräfte repräsentativ befragt. Das sind die Beobachtungen, die ich mache, anhand allerdings von nicht nur dem Podcast, sondern auch, ich bin ja auch noch beratend unterwegs und das, was ich an Studien lese und so weiter.
In diesen AAA ist ja auch das Thema abgelenkt. Wovon sind wir abgelenkt als Arbeitswelt, als Menschen in der Arbeitswelt?
Ich könnte jetzt sagen, von uns. Dann wären wir fast in einer philosophischen Diskussion. Naja, also wir sind wirklich vom Kern abgelenkt und wir lassen uns auch gerne ablenken. Also ich glaube, das kann man auch hirnphysiologisch ganz gut nachweisen. Also wir sind alle kleine Dopamin-Junkies und Ablenkung macht einfach auch tierisch Spaß und je mehr wir uns ablenken lassen, umso mehr gewöhnen wir uns dran, abgelenkt zu werden. Ja. Und wenn wir nicht abgelenkt werden, dann finden wir sie sogar selbst. Und das finde ich wiederum sehr spannend. Da hat ja Vera Starke auch ganz, ganz viel schon zu geforscht in Unternehmen, dass wir alle 4 Minuten unterbrochen werden in der Arbeit. Und das Spannende ist, diese alle 4 Minuten, das sind nicht nur äußere Reize, sondern das sind auch Reize, die wir uns selbst suchen. Also das heißt, wenn gar nicht von außen irgendein Impuls kommt, dann schaffen wir es sogar ganz alleine, eben doch nochmal aufs Handy zu klotzen.
Es ist wirklich schlimm. Ich habe ja vor einigen Jahren während Corona, Anfang Corona, das mein Lego Serious Playbook geschrieben. So. Und da ist mir das schon schwer gefallen, mich wirklich mal irgendwie 2 Stunden zu fokussieren, zu schreiben, weil also Schreiben ist so eine Sache für sich bei mir. Ich schreibe gerne und es macht mir irgendwie Spaß, aber es ist halt auch anstrengend. Und gerade wenn man so ein Buch schreibt, da hat man nicht nur Phasen, wo es einfach so läuft. Jetzt habe ich ja heute 20 Seiten geschrieben. Huch, wo kommen die denn her? So, ne?
Ich sitze am See, schaue so schön. Und so, die schön Seiten wär's. Füllen sich schön von wär's. Wegen Otto.
Und so, und jetzt habe ich vor, ich weiß nicht.
Dazu musst du zuerst dein iPhone entsperren.
Entschuldigung.
Entsperr mal dein iPhone. Willst du das hier mithören?
Nein, das wollen wir nicht.
Nein, also, und jetzt habe ich vor kurzem an der 3. Auflage geschrieben und habe einfach nur so ein paar Updates in dieses Buch reingepackt. Und ich habe gemerkt, wie ich einfach gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt, irgendwie 4 Stunden Blocker reingesetzt und dann schreibe ich und auf einmal merke ich, wieso habe ich gerade mein Handy in der Hand und gucke irgendwie WhatsApp? Also, es passiert sowas von nebenbei und ich habe, und da bin ich fest von überzeugt, auch durch die Nutzung von ChatGPT und Co. und dadurch, dass unsere Welt insgesamt immer schneller funktioniert, habe ich mir fokussierte Arbeit einfach ein Stück weit abgewöhnt. Ne, also das siehst du ja an diesen Zahlen. Natürlich beschäftige ich mich auch ein bisschen mit Marketing, das macht mir Spaß so. Und die Aufmerksamkeitsdauer je Marketingplattform nimmt ja rapide ab. Ich glaube, bei YouTube sind es irgendwie die ersten 2 Sekunden oder so, in der man in einem Video eine Botschaft oder einen Hook unterbringen sollte. Ne, bei Instagram ist es dann irgendwie 1 Sekunde und bei TikTok sind es 0,2 Sekunden. Also wenn nicht in den ersten 0,2 Sekunden hier etwas rüberkommt, damit die Leute dranbleiben, dann sind die weg. So, und dadurch, das ist ja auch etwas, was sich selber beschleunigt. Ne? Dadurch werden die Videos immer schneller geschnitten und dadurch verkürzt sich noch weiter die Aufmerksamkeitsspanne. So, und wenn du jetzt mal Michel aus Lönneberger guckst, wie da die Kameraschnitte sind und Pepper Woods guckst oder so, oder Feuerwehrmann Sam oder was auch immer, ne? Also ich gucke das ja hin und wieder mit meinem Sohn zusammen.
Berufsbedingt, ich höre schon, ja.
Genau, und also das ist, ich frage mich, wo das hingeht, ne? Also ob dann ADHS zunimmt oder solche, ja, ich sag mal, Wesenseigenschaften, die halt dadurch verursacht werden, dass wir eben immer weniger oder das ja auch von außen gespielt bekommen, dass du wenig Aufmerksamkeit haben musst. So, also wir verlernen dadurch auch was.
Wir verlernen auf jeden Fall was und die Frage ist ja immer, was passiert mit uns als Mensch und was passiert in Folge auch mit sozialen Systemen dadurch? Ja. Und was passiert mit der Arbeitswelt? Und ich finde deine Zahlen ziemlich eindrucksvoll. Also 0,2, ich habe überhaupt keine Fantasie, was man mir präsentieren müsste, dass ich innerhalb von 0,2 Sekunden, aber ich mag da auch keine Ausnahme sein, ich werde da genauso drauf reagieren, ein Stimulus, der mich so zu einer Reaktion herausfordert, dass ich daraus sage, ja oder nein. Das ist unfassbar.
Ja, genau. Ja. Und ich meine, das ist ja auch, also natürlich hat das nicht nur schlechte Seiten, denke ich. Ne? Also wir werden dann ja vielleicht auch irgendwie reaktionsfreudiger oder unsere Hirne nehmen schneller Informationen wahr, aber
Vielleicht auch nicht. Also es gibt, ich habe jetzt gerade zu Gast Volker, das habe ich jetzt verwechselt, Professor Volker Busch ist ein Arzt, der sich auch, der hat einen tollen Podcast, Gesund Gehirn oder Gehirn gesund, so. Mhm. Naja, wir packen es mal in die Shownotes, ich weiß es nicht, ich muss nochmal genau nachschauen, damit wir hier keinen Quatsch erzählen. Und auf jeden Fall hat der auch Studien zitiert, was passiert denn mit unserem Hirn, wenn wir wirklich so viel digital arbeiten. Spoiler, nichts Gutes. Ja, nichts Gutes. Also die Vorstellung, dass wir dadurch kreativer werden, weil wir uns öfter mit kreativen Arbeiten auseinandersetzen, weil uns Large Language Models zum Beispiel den Einstieg erleichtern, die Rechnung geht leider nicht so richtig auf. Also es erzeugt eher ein mittelmäßiges Ergebnis. Jetzt wollen wir nicht so ins Kulturpessimistische abgleiten, denn das war ja auch schon immer so, dass wir dachten, also schon als der Buchdruck erfunden wurde, haben die Menschen gedacht, okay, jetzt werden wir alle faul, weil wir nur noch lesen müssen und so weiter. Ja, und auch diese Sorge wird sich nicht komplett erfüllen. Dass es zulasten von etwas geht, das ist relativ plausibel und einleuchtend.
Ja.
Und dieses Ablenken, Was wir sehen ist, wir sorgen ja dafür, wir sind ja nicht doof. Also wir sind einerseits abgelenkt, wir merken, dass wir uns gegen Reize von außen schützen müssen und da kommen wir zurück zum Kopfhörer. Deswegen auch, wir sehen ja ständig Menschen nur noch mit Kopfhörern rumlaufen und zwar sowohl im öffentlichen Raum, geh mal in irgendeinen, was weiß ich, Bus, Bahn, auch Wartezimmer beim Arzt, du warst heute Morgen beim Arzt, schau dich mal um, wie viele Menschen da hier die kleine weiße Munddusche aus dem Ohr hängen haben, ja? Klar. Also 9 von 10 würde ich sagen und das geht mittlerweile auch jetzt nicht nur junge Menschen, sondern auch Menschen im mittleren Alter vorangeschritten und das sind ja Signale. Das sind ja Signale der Abschottung. Es fällt einem ja deutlich schwerer, jemand anzusprechen, der Kopfhörer auf hat. Mhm. Ja, das heißt, wir haben als Preis der unserer hohen Ablenkungsbereitschaft, nennen wir es mal so, haben wir natürlich auch eine Vereinzelung. Und das finde ich schwierig. Ja, wir haben also als Konsequenz daraus, da müssen wir aktiv gegensteuern, weil sonst ist der Wirkmechanismus unter Umständen nicht günstig. Dass wir uns sehr leicht ablenken lassen, deswegen uns ein Stück weit abschotten, das uns wiederum in eine Vereinzelung, dann auch ein sehr großes Autonomiebestreben, was wir sowieso sehen in der Arbeitswelt, ja, möglichst die Dinge so sich zu organisieren, wie es für mich passt, zu Lasten von Gemeinsinn, Gemeinwohl, also ich überzeichne jetzt ein bisschen, aber diese Tendenzen sehen wir.
Ne? Okay, also ist diese Purpose-Bewegung, da habe ich gerade mit Rangel Struß drüber gesprochen, das Thema Purpose, was ja vor, keine Ahnung, 10 Jahren noch kein Buzzword war, aber jetzt will es jeder finden und möchte danach sein Arbeitsleben auch ausrichten, hat dann natürlich auch den Nachteil, dass wenn Purposanten nicht zusammenpassen, dass man dann irgendwie es schwieriger hat, als Team irgendwie zu funktionieren.
Also es gibt ja einmal dieses, das Thema Purpose im Sinne von Sinn in der Arbeit finden, ja? also sehr, etwas sehr Individuelles. Und dann gibt es natürlich auch diese Purpose-Diskussion, die auf der Unternehmensebene oder gesellschaftlicher Ebene diskutiert wird. Und da wären wir ja eher beim Thema, was ist der Zweck des Unternehmens und inwieweit hat das einen positiven Impact auf das, was wir als Gesellschaft brauchen. Im Idealfall passt das irgendwo zusammen. Im Moment sehe ich eher eine Fokussierung auf das, weil vielleicht auch das, was wir im Außen erleben, nicht gerade nur, sagen wir mal, erfreulich ist, auf das, was ist denn das, was ich wirklich will? Was ist denn der Sinn, den ich meinem eigenen Leben geben möchte? Nichts dagegen, nur das Pendel ist halt sehr stark im Moment auf diesem ganzen Thema Autonomie. Also alle Selbstvokabeln sind im Moment sehr betont. Ne? Und die Frage ist, wie kriegen wir es wieder ein Stück weit Richtung Mitte konzentriert?
Ja. Und das sind sicherlich auch kulturelle Zyklen.
Absolut, absolut. Weil wir werden, und ich glaube, da hatten wir auch eine Diskussion zu, wenn wir jetzt nochmal ein Schrittchen zurückgehen, würde man ja sagen, dass nahezu alle Innovationen, egal ob soziale Innovation, Produktinnovation, ein Versprechen haben. Also wenn ich so mal drauf schaue, würde ich sagen, alle, ausnahmslos alle. Sie haben immer das Versprechen, ich mache dein Leben leichter, einfacher, komfortabler. Ganz egal. Ja, weil sonst, also das ist so ein bare minimum, ja, sonst gibt es keinen Sinn, keine Innovation hat eine Chance zu sagen, pass mal auf, ich habe hier eine coole Lösung für dich, aber es wird alles ein bisschen anstrengender und teurer. Also auf irgendeine Weise ist das schon die Idee und das sortiert sich ein in unserem Hirn, also wir haben eine Komforthaltung entwickelt auf ganz vielen Ebenen, also sowohl in der Arbeitswelt, also auch eine Anspruchshaltung. Und genau diese komfortable Situation oder dieser Komfortanspruch und die Möglichkeit, sich eben nicht mehr anzustrengen, nachzudenken, immer die Maschine denken zu lassen, nicht mehr kritisch zu denken, wird uns möglicherweise in eine höchst unkomfortable Situation befördern.
Aber, und das auf einer Vogelperspektive, geht es uns insgesamt viel zu gut und der Puffer ist so groß und es wird ja nicht so sein, dass auf einmal wir sagen, ach scheiße, okay, jetzt müssen wir. So wie, keine Ahnung, Griechenland vor einigen Jahren, wann war das, 2008 oder so, ne, als Griechenland pleite war und dann mussten die halt so. Und jetzt langfristig hilft das, glaube ich, wesentlich mehr, solche Einschnitte zu haben, die dann wirklich Veränderungen forcieren, als wenn man,
absolut.
Ich benutze immer sehr, sehr gerne das Beispiel vom Frosch im Kochtopf,
ja.
Und wir sind gerade der Frosch, der, wo das Wasser so ganz langsam
und
jedes Jahr ein
nicht.
Grad wärmer wird, und der Frosch merkt es nicht und stirbt, und in Griechenland wird der Frosch halt ins kochende Wasser geworfen und springt dann raus. Das tut weh, aber dann tut sich auch was. Und ich glaube daran, dass Deutschland einfach langfristig auf der Landkarte der
was Big auch, Player,
Big Player, das ist das richtige Wort, so langsam verschwinden wird. Und
so nach unten
wird.
Durchgereicht wird.
Ja, genau.
Ja, so, was weiß ich, irgendwann nur noch zweite Liga. Naja, gut, also das hoffe ich natürlich nicht, aber wir sehen Tendenzen, die in diese Richtung weisen. Und das Abwartende, das Aktionistische, das Abgelenktsein, das Alarmierte sein, ist keine gute Entwicklung. Also da sollen wir unbedingt kommen. Und das hat was damit zu tun, dass wir bereit sein müssen, unseren persönlichen Komfort Gedanken zu überwinden. Also dieses Komfortzone verlassen ist ja auch so ein bisschen abgetroschen als Bild. Das meine ich nicht. Aber versucht es euch selbst nicht so ganz einfach in jedem Belang zu machen.
Ja, und vor allen Dingen das Thema der Komfort im Hier und Jetzt,
genau.
Im Vertrauten, dass man das auch mal verlassen kann und
genau.
auch mal die Veränderung begrüßt. Also ich fand tatsächlich Corona, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ne, die Zeit an sich, so schwierig das ganze Thema auch ist, aber die Zeit an sich hatte was Bereinigendes irgendwie, weil alles so auf Null war und alle dann auf einmal gesagt haben, okay, ja, was mache ich denn jetzt? Und da haben so viele Leute sich neu erfunden, gekündigt, vielleicht sich selbst irgendwie verwirklicht. Und natürlich war es auch für viele schwierig, gerade die Leute, ich hatte da zu der Zeit zum Glück noch kein Kind, aber ne, Kita-Ausfall und Selbstbetreuung, also das ist hart.
Das war schon
aber,
heftig, ja, und auch für junge, also ja was da sicherlich ein massiver Impact war einfach die Vereinzelung, auch da wieder, da haben wir das ja gelernt auch, ja. Das war sicherlich sehr schwierig. Auf der anderen Seite waren wir natürlich gezwungen, waren ein Stück weit auf uns zurückgeworfen und mussten da einfach gucken, was wollen wir jetzt anfangen mit unserem Leben?
Ja,
wie wollen wir das aufbauen?
Und ich glaube, dass das viel daraus geworden ist. Alleine, dass auf einmal alle Leute irgendwie es machbar gemacht haben, dass man Homeoffice dann doch betreiben kann und dass es dann doch nicht so viele Unmöglichkeiten gibt. Ne? Und auch eine Verwaltung dann von einem auf den anderen Tag es geschafft hat, irgendwie Teams möglich zu machen. So.
Unfassbar,
das hat dann doch geklappt. Wie sieht es denn, um nochmal von der Vergangenheit in die Zukunft zu schauen, nächstes Jahr aus? Was sind so deine Hot Takes? Worauf sollte man sich vorbereiten? Was sind vielleicht Dinge, die man sich aneignen sollte, um im nächsten Jahr gut durchzukommen?
Naja gut, also das Thema KI wird bleiben, das wird uns sehr, sehr stark umtreiben und da braucht man kein Prophet für sein, da muss man einfach nur mal in die Welt schauen, was passiert, auch in die Rahmenrichtlinien, die gegeben werden. Also es geht ja jetzt schon diese Qualifizierungsoffensive, ich glaube, ihr seid da auch mit schon an Bord, dass man sagen kann, als kleineres oder mittleres Unternehmen Mitarbeitende in KI-Schulungen, die dann auch zum Teil finanziert werden oder zu einem großen Teil. Das sind ja so Symptome, an denen man merkt, okay, jetzt geht das Thema wirklich in die Commodity. Also das geht jetzt wirklich in die breite Menge. Das heißt, wir werden da unglaubliche Goldgräberstimmung auch sehen. Also da werden weiterhin, ist ja jetzt schon so, werden weiterhin KI-Beratung ohne Ende um die Ecke kommen. Und jeder wird versuchen, sich da so ein Stückchen vom Kuchen abzuschneiden. Und ansonsten wird es aber auch Konsolidierung geben. Also ich meine, wir werden hoffentlich endlich mal anfangen, ein bisschen differenzierter über das Thema Fachkräftemangel zu sprechen, weil wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben eine Fachkräftedisbalance. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben nämlich Engpassbranchen, wo wir einen eklatanten Mangel haben. Wir haben im öffentlichen Dienst stehen jetzt Generationenwechsel an, wo viele Menschen aus den Beschäftigungsverhältnissen demografiebedingt aussteigen werden. Das heißt, da ist wirklich Engpass. Wir haben im Handwerk Engpass, wir haben in der Gastronomie, in Dienstleistung wahnsinnigen Engpass, in der Pflege. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite die vielen, vielen großen Corporates, die Unglaubliches an Layoffs schon angekündigt haben. Ob VW, ob, ich glaube, Bosch ja auch im großen Stil, die Lufthansa. Also dieses Versprechen auch, fang hier bei einem großen Unternehmen an und du wirst deinen Lebensjob haben, das hat sich ja schon lang erledigt und das wird sich nachweislich erledigt haben. Und was mich wirklich aktuell richtig besorgt, Und ich bin jetzt so wahnsinnig negativ heute. Wir müssen irgendwie das nochmal rumdrehen. Ja. Dass es noch nie so viele arbeitslose Akademiker gab wie jetzt. Also Absolventen von Hochschulen. Es gab noch nie so viele Absolventen, die nicht den Job finden. Also die hingehalten werden, geghostet werden, die allenfalls mal ein Praktikum kriegen. Natürlich nicht in allen Studiengängen. Aber so diese Idee, ich mach mal Marketing, ich glaube, da finden wir eine bessere Idee.
Naja, ich glaube, weil da zwei Dinge zusammenkommen. Einmal bin ich fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr das Jahr hatten mit den meisten Angestellten in großen Unternehmen und Konzernen. Also es wird nie wieder mehr Angestellte geben.
Das sicherlich, ja.
Und zum anderen ist ja, Rangel hat es gerade gestern gesagt, den Fachausdruck. Aber ich komme jetzt nicht drauf, also die die Gap zwischen, nicht die Gap, so jetzt muss ich mal kurz zurückspulen. Also den Fakt, dass wir aktuell weniger Stellenausschreibungen für Junioren und Juniorinnen haben, aufgrund von KI.
Von KI.
So, niemand ist bereit, Juniors einzustellen, weil das kann die KI machen, aber woher sollen die Medios dann kommen? So, ne? Und das sind eben zwei Dinge, die sich da überlagern. Weswegen, das glaube ich.
Nee, und du kannst ja die Effekte nicht saldieren. Du kannst ja nicht sagen, okay, wir gucken jetzt nur mal von oben, wie jetzt die Arbeitsmarktanalysten das vielleicht machen. Wir haben hier so und so viele offene, nicht besetzte Stellen und da haben wir Arbeitssuchende saldiert, zack, passt. Ja, das wird ja kein, da wird ja kein Schuh draus. Mittelfristig wird sich das vielleicht irgendwie, der Markt das regulieren, aber Stand jetzt für die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre ganz sicherlich nicht. Ja, du kannst halt die Menschen, die, bleiben wir mal beim Klassiker, gern auch mal so, ich sag mal so Pi mal Daumen, meine Generation, die jetzt noch im Arbeitsprozess sind, die ja angeblich bis 68 arbeiten sollen, sind vielleicht manche, ich bin sogar schon Ende 50, aber Anfang 50, kriegen ein schickes Angebot, doch mal ihren hochdotierten Job aus dem Konzern zu verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt alle willens und fähig sind, sofort die Pflegestelle anzunehmen oder im Handwerk zu arbeiten. Also das heißt, da sind ja Dinge, die total auseinanderdriften und diese differenzierte und ganzheitliche Betrachtung, die fehlt mir im Moment noch. Also das wird viel zu wenig diskutiert, dass wir da gegenläufige Strömungen haben, die man nicht einfach so zusammenbringen kann.
Also ich würde sagen, grundsätzlich, der Markt regelt das schon. Ne?
Mittelfristig garantiert.
Weil also ich meine, als ich Auszubildender war, da wurde ich nicht übernommen, weil irgendwie da eine andere Krise war. Und dann, du hast ja ständig irgendwelche Branchen, die unterbesetzt sind und andere Branchen, die gerade abbauen. Das ist ja immer so. Ne? Und klar, wir haben dieses Pflegethema. Ich habe mich fest darauf eingestellt, dass ich irgendwie große Schwierigkeiten haben werde, einen Kita-Platz zu bekommen für Hanno. Aber ja, also in der Kita, wo er ist, da sind Plätze frei. Und das sind auch in anderen Kitas. Also wir haben irgendwie Angebote von mehreren Krippen bekommen damals, als es dann irgendwie losging. So, und da dachte ich auch, war nicht irgendwie, das ist ein Thema, dass es viel zu wenig Plätze gibt. Es kann jetzt sein, dass es auch nur Wiesbaden, Rhein-Main ist. Aber da habe ich mich schon gewundert, weil das ja immer ein Thema war. So, und ich glaube, dass sowas halt immer am Ende der Markt regelt. So, ne, Pflege wird dann wahrscheinlich insgesamt teurer werden, was dazu führt, dass das attraktiver für Menschen wird. Meine Nichte studiert gerade tatsächlich das Thema soziale Arbeit, ne, und ist in der Pflege aktiv. Und ich denke mir, okay, krass, ja, das ist ein Zukunftsmarkt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt wieder nochmal so ein bisschen von oben drauf schauen, was ist der positive Effekt davon, von diesen eher vielleicht ungünstigen Dynamiken, dass ich glaube, dass wir gezwungen sind und aufgefordert, und das tut uns auch gar nicht so schlecht, uns Zeitlebens, ja, könnten wir schon fast Longevity-Diskussion anschließen, flexibel zu sein, agil, wenn du so willst, also wirklich auch anpassungsbereit sein, also uns auf die sich verändernden Umstände einstellen, und zwar nicht nur als junger Mensch, sondern auch als Mensch im mittleren Alter, im höheren Alter, uns da auch gar nicht komfortabel einrichten. Und das wiederum macht Menschen ja bekanntermaßen auch eher kreativ, als auf der Sofaecke zu sitzen.
Jule, normalerweise würde ich hier die Frage platzieren, glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht? Die habe ich dir schon wahrscheinlich ein paar Mal gestellt.
Ja.
Glaubst du, wenn wir uns nächstes Jahr am 15. Dezember wieder zusammensetzen, haben wir dann insgesamt bessere Stimmung, die Dinge werden besser oder sitzen wir da hier und zeichnen die Zukunft noch negativer.
Naja, ich bin ja trotzdem ein Optimist. Ich glaube ja daran, dass der Mensch sich an diese Veränderung einstellen kann. Es wird ungemütlicher und ich glaube, genau das werden wir sehen. Wir werden ein bisschen Bewegung sehen. Wir werden aber auch ganz an ganz vielen Stellen überrascht sein. Also von System, aber auch von Individuen, wo wir sagen, das hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist. Und das wiederum, finde ich, ist sehr, macht mich sehr optimistisch, weil ich lasse mich gerne überraschen.
Ich auch, das ist ein schönes Schlusswort. Und auf jeden Fall sehen wir nächstes Jahr wahrscheinlich Good Work noch ein bisschen zuverlässiger auf der 1 der Podcast-Charts.
Ich hoffe.
Ich war sehr, wir haben uns ja ungefähr vor einem Jahr schon mal zusammengesetzt mit Gabriel Rath und haben da so 3 Folgen aufgenommen. Und ich weiß noch, da hattest du gesagt, du willst die Oprah Winfrey der deutschen Podcast-Szene werden. Und ich finde, das ist ein tolles Ziel, eine tolle Vision und ich sehe dich da auch.
Das ist sehr lieb, aber da ist noch ein bisschen Luft, David.
Ja, ein bisschen Luft muss ja immer sein. Aber ich drücke dir die Daumen und wir sehen uns spätestens ein Jahr, heute in einem Jahr wieder hier bei uns im Podcast-Studio.
Sehr gerne.
Und wir hören uns in einer Woche wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit würde ich sagen, danke dir, liebe Jule. Es war mir ein Fest. Ganz, ganz viele schlaue Gedanken sind dir heute umhergeflogen. Vielen Dank und ja, bis bald.
Danke. Ciao, ciao. Danke für die Einladung, für die schönen Fragen, für den tollen Raum hier. Danke dir.
Bis dahin. Ciao, ciao.